Es ist auch schön, euer Gesichter zu sehen und einfach als Gemeindefamilie zusammenzufinden, weil wir verbunden sind, egal wie unterschiedlich wir sind und wie komisch manchmal wir aussehen. Naja, wir bemühen uns. Das ist so gut, dass wir hier sind. Hey, es ist Sonntag, es ist Gottesdienst. Na, wisst ihr, wir haben 6 Tage Bibel zu lesen, ne? Zwischen nach dem Gottesdienst und vorm Gottesdienst. Das ist so gut, Bibel zu lesen, oder? Und es ist manchmal nicht so einfach. Ich versuche, mir Zeiten einzuräumen, das Wort zu lesen. Ich mache es erstmal früh, ganz, wenn ich aufwache und versuche, wach zu sein. Beim Lesen, kennt ihr das? Ja? Bist du mit Gedanken vielleicht noch nicht mal einen Schritt weiter, sondern einen Schritt rückwärts, also noch im Träumen und so weiter. Ich versuche einfach, mich zu konzentrieren und dass daraus eine Saat wird für den Tag. Ne? Was Gutes für den Tag. Und natürlich versuche ich auch nachmittags irgendwann Bibel zu lesen. Das ist so gut, weil das ist das lebendige Wort. Und es bereichert mich. Und die Bibel sagt, es ist Heilung für mich. Das Wort Gottes. Nicht gut? Ist perfekt, ne? Ich wollte eine Sache noch loswerden. Und zwar, ich war an den letzten Sonntagen nicht hier. Also nicht hier. Sondern ich war oben im Kindergottesdiensten. Und ich finde die Kindergottesdienste so klasse. Ich bin bei der ersten Gruppe noch. Ich bin noch nicht fortgeschritten. Okay, lass mir Zeit, ich wachse, okay? Also ich bin mit Jaron, meinem Sohn, in einer kleinen Gruppe und da gibt es tolle Mitarbeiter und da gibt es ganz tolle Themen und du kannst dir nicht vorstellen, wie du bei einem einfachen Thema extrem gesegnet wirst. Manchmal dachte ich mir, ich bin mehr gesegnet als hier, was Quatsch ist natürlich, weil ihr gesegnet seid, genau wie ich. Aber ich wollte einfach an dieser Stelle Danke sagen an all die Freiwilligen und ehrenamtliche Mitarbeiter, die unsere Kids betreuen, das ist wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich konnte mir früher nicht vorstellen, was mitzunehmen. Also kann man das nicht durch den Kopf gehen? Ich bin ehrlich, okay? Ich dachte, ich muss hier sein im Gottesdienst, damit ich gesegnet bin und alles bekomme, was ich brauche. Ich verliere meine Zeit da oben, ich will runter. Aber ich habe gemerkt, das ist totaler Quatsch. Es ist gut, hier zu sein, okay? Also ich möchte nicht, dass ich nächste Woche nach oben gehe. Ich glaube, ich werde da abgewiesen, weil Face-Checking und no, nicht rein, runter. Aber es ist einfach toll, einfach das Wort Gottes zu hören, in jeglicher Art. Ob das für die Kinder ist oder hier für uns. Wir haben heute eine feste Speise, okay? Seid ihr bereit? Ich habe feste Speise, richtigen Steaks mitgebracht. Mit oder ohne Senf, überlasse ich euch. Okay. Ich habe seit einigen Wochen Römerbrief gelesen und ich blieb so beim Kapitel 6 hängen und ich blieb eigentlich bei einem Satz hängen. Kapitel 6, da geht es so um Taufe, da setzt sich der Paulus auseinander, wie ist es denn, dürfen wir noch weiter sündigen, wir sind doch jetzt Christen geworden, aber er beginnt auch mit dem Vergleich dann, dass wir neue Schöpfung, dass etwas neu geworden ist. Aber bevor wir drauf kommen, möchte ich noch mal kurz das einblenden, was ich meine. Und zwar hier steht im Römer 6, im Kapitel 6, Vers 7a, neues Leben Bibel übersetzen. Okay, danke, danke. Die lag bei mir auf der Theke. Ich war der Bibel einfach gnadenlos ausgesetzt. Bei uns eine Theke, Küche, da ist eine offene Bibel. Das ist echt cool, weil wenn du dran vorbeiläufst, musst du lesen. Du musst lesen. Geht nicht anders zu lesen. So, und ich dachte, oh cool, also, denn als wir mit Christus starben, so, das kann ein bisschen provokativ klingen, ne? Ich meine, wir haben jetzt Wahlkampf gehabt, da ist viel gelaufen, viele Sachen sind passiert. Das heißt nicht, dass ich selbstmordgefährdet bin an der Stelle, ne? Also gar, und jetzt habe ich den dritten Gedanken fast vergessen, Leute, aber ist egal. Oder dass ich Midlife-Crisis habe, das wollte ich sagen. Genau, jetzt kommt's. Midlife-Crisis. Nein, habe ich nicht. Beziehungsweise, ihr könnt mir dann am Ende des Gottesdienstes sagen, wie ihr das so hier seht. Okay? Also, hier steht, denn als wir mit Christus starben. Und ich fand das eigentlich faszinierend und erlösend, weil ich habe schon geahnt, was das zu bedeuten hat. Ja, wenn wir zu Jesus Christus gehören, dann ist das Alte in uns gestorben. Gerade in der Taufe ist es so, dass der Vergleich zugrunde genommen wird, dass wenn man ins Wasser eintaucht, dass das alte Ich, mein altes Leben stirbt. Und wenn der Pastor mich aus dem Wasser rausholt, ich hoffe, dass er mich da aus dem Wasser rausholt. Also unser Pastor hat erstmal alle aus dem Wasser rausgeholt. Oder ist jemand stecken geblieben im Wasser? Nee, also ihr seid alle rausgekommen. Das ist gut, das ist gut. Dann ist es so ein Zeichen, ein Bild dafür, dass etwas Neues entsteht, am Entstehen ist, am Werden ist. Und das können wir nachlesen in Römer 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Wir sind mit Jesus Christus gestorben. Wir sind mit Jesus Christus gestorben. Ich fand das interessant, über dieses Thema Sterben nachzudenken und was es von Anfang an zu bedeuten hatte und wie das sich durch die Bibel durchzieht, weil ganz am Anfang, als Gott Adam und Eva geschaffen hat und den Garten, da war auch was mit Sterben. Und zwar, da war ein Baum mit gewissen Früchten, wo Gott gesagt hat, esst nicht von dem Baum, denn wenn ihr von dem Baum essen werdet, müsst ihr sterben. Okay? Paradox, kurios. Und das hätte zu bedeuten gehabt, dass wenn sie wirklich diese Frucht essen, diese Sünde begehen, dann müssen sie innerlich sterben. Und sie wurden aus dem Garten verwahrt, sie mussten raus und da ist etwas gebrochen in denen, die Beziehung zu Gott. Da ist etwas kaputt gemacht worden und sie mussten aus dem Garten, sie müssen von diesem Garten eben getrennt werden. Und sie mussten tatsächlich auch sterben. Wären sie im Garten Eden geblieben, ohne Sünde, würden sie für ewig leben. So, sie mussten sterben. Und jetzt hier wieder zurück, ein paar tausend Jahre später, lesen wir, dass wir mit Christus gestorben sind. Nun, Jesus ist ans Kreuz gegangen und er starb für uns. Er war der zweite Adam, der erste Erstgeborene der neuen Schöpfung. Das, was mit Jesus' Tod geschah, war neu. Er meinte, wir können von Neuem geboren werden. Das Alte vergeht, wir sind eine neue Schöpfung. Er ist uns vorausgegangen in all dem, was er an Heilung und Befreiung gebracht hat und durch seinen Tod bewirkt hat und hat einen neuen Körper bekommen, den wir auch später bekommen werden. So ist der erste Tod negativ und falsch. Aber Jesus musste ans Kreuz gehen, damit das, was falsch war, wieder stirbt und wir wieder neu leben. Seid ihr dabei? Es ist okay. Gut, ich. So, was hat nochmal das Sterben mit uns zu tun? Wir lesen das im 2. Korinther 5, 17. Jetzt nochmal als Fazit oder als eine Summe dessen. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wisst ihr, wenn etwas stirbt in mir, dann gibt es einen Platz für etwas Neues. Und das, was gestorben ist, das war mein altes Ich, meine Vergangenheit. Das, was ich freiwillig gehen lassen habe. Das, was ich freiwillig an ihn übergeben hatte. Das, was mich geplagt hat. Das, was in mir geworden ist, was falsch und verkehrt war. Das hat Jesus mit ans Kreuz genommen. Und ich durfte Anteil haben an dem, was er gemacht hat, indem er das von mir genommen hatte. Und hat etwas Neues geschaffen in mir. Und wenn du wiedergeboren bist, dann denk drüber nach, was da geschah in dir. Vielleicht wirst du immer noch geplagt von Dingen aus deiner Vergangenheit. Aber hier ist ein Wunder passiert, dass wir mit Christus gestorben sind. Das alte Ich ist gestorben. All die schlechten Dinge, all das, was dich geplagt hat, all das, was du warst, ist gegangen. Das ist nicht deine neue Identität. So, nochmal. Also, wenn etwas gestorben ist, dann ist es Platz für etwas Neues. Und wir merken das auch ziemlich schnell. Also, als ich mein Ja-Wort an Jesus gegeben hatte, als ich mein Leben Gott überlassen habe, all die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, all die Sachen, da habe ich ziemlich schnell das Neue gemerkt, indem ich Freude hatte. Ich habe gemerkt, da keimt etwas in mir, da kommt etwas hoch, was ich nicht widerstehen kann und was offensichtlich ist und was alle sehen, Micha, du bist anders. Du lächelst, du strahlst. Die Traurigkeit, die ganzen Teenager-Depressionen, all das ist weg. Dein Hinterfragen ist weg. Du strahlst etwas Neues aus. Da keimt etwas Neues in mir, das neue Leben, die neue Schöpfung. Jesus hat etwas in mir geschaffen, was neu ist. Aber das muss gepflegt werden, das muss gestaltet werden, das muss gemanagt werden, das muss ernährt werden. Diese neue Schöpfung, dieser neue Mensch in mir. Und bei dieser Umstellung, es ist wichtig, dass mein Denken erneuert wird. Mein Denken muss verändert werden. Da ist etwas Neues geschaffen worden in mir, eine neue Person. Die Identität ist anders geworden. Stellt euch vor, ich erzähle euch eine kurze Geschichte, die ist ziemlich spannend. Die habe ich mir vielleicht selber ausgedacht, ich weiß es nicht. Und die ist ein bisschen brutal, vielleicht ziemlich am Anfang, aber es gibt ein Happy End. Und es kommt ein Amerikaner in der Geschichte vor. Ist das okay für euch? Weil ich mir das ausgedacht habe, es tut mir leid. Okay, also, es gibt eine sehr reiche Familie, königliche Familie, okay, irgendwo. Und da sind zwei Kinder bei den reichen Leuten und die Kinder werden gekidnappt. Die werden gekidnappt. Die werden verschleppt. Die werden in ein fremdes Land gebracht. Und es wird ihnen beigebracht, dass sie klauen müssen und dass sie dummes Zeug sagen und all das Schlechte tun. Und denen wird vermittelt, du bist das dumme Ding, du bist ein Dieb, du musst das und hier schaffen, du musst arbeiten, du bist dreckig, du bist dumm, du bist nichts. Und du bleibst nichts und du bist dumm. Und es vergehen Jahre und aus den Kindern werden Teenager und die hassen sich gegenseitig und die hassen alles um sich herum. Und die tragen all das mit. Die haben schon vergessen, wo sie waren, wo sie herkamen. Die haben all das vergessen. Es ist zu viel passiert. Es war zu viel Schmerz. Es war zu viel Hass. Und dann kommt ein FBI-Agent, Amerikaner. Es kann ein Deutscher sein oder Italiener, ich weiß es nicht. Und er befreit diese Kinder, diese zwei Kinder, diese Teenager. Er befreit sie und er bringt sie zurück zu ihren Eltern. Und die Eltern sind überglücklich. Und sie sind so froh, dass sie diese beiden Kinder, egal wie sie aussehen, wieder zurückbekommen. Aber es beginnt an der Stelle eine Veränderung hier oben, dass sie umdenken müssen, wer sie eigentlich sind. Sie waren geprägt von all den Umständen, von all den Dingen, die sie leben mussten, weil sie dazu gezwungen waren. Und es wurde ihnen gesagt, was sie zu tun haben, und es wurde ihnen gesagt, was sie sind und was sie nicht sind. Und jetzt kommen sie zurück und bekommen eine völlig neue Realität, eine völlig neue Wirklichkeit und müssen sich damit abfinden und sind in Auseinandersetzungen ausgesetzt, mit dem klarzukommen, wer sie sind. Dass sie nicht mehr klauen können oder müssen. Dass sie sich selber nicht beklauen müssen. Dass sie selber nicht unter dem Kissen Vorrat horten müssen, damit sie nicht hungern wie in der Vergangenheit. Damit sie selber nicht Äpfel klauen vom Tisch, weil sie denken, vielleicht verschwindet der Moment. Sondern sie müssen Vertrauen lernen. Und sie müssen Beziehung lernen. Beziehung zu ihren Eltern. Dass sie sich darauf verlassen können. Dass sie vertrauen können. Dass sie an all das glauben können, was sie eigentlich sind. Und wir Menschen, die zu Jesus kamen, wir kamen aus diesen Umständen, mehr oder minder. Egal, welche Geschichte du hast, ob sie so dramatisch war oder nicht, wir haben jeder eine Vergangenheit, die versucht, uns immer noch zu prägen in diesem neuen Leben. Es ist nicht so, dass wir sofort verändert werden. Es ist sofort, dass wir Freude haben und Frieden und all diese Dinge, aber es vergeht Zeit. Es vergeht Zeit, nachdem wir zu Jesus gefunden hatten. Und es ist harte Arbeit, diese neue Schöpfung zu pflegen, diese neue Schöpfung zu ernähren. Es ist jeder Gottesdienst wert. Es ist jedes Bibellesen wert. Es ist jede Begegnung mit Menschen wert, die einfach dich mentoren, die helfen, auf dem Weg zu bleiben, der neue Mensch zu werden, der du geworden bist. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit dem Volk Israel, wisst ihr? Sie waren Sklaven. In Ägypten, die wurden wie Sklaven behandelt. Die wurden wie Dreck verhandelt. Die wurden nicht wie Menschen. Sklaven sind, waren nicht Menschen gleich vom Wert her. Das waren wie Gegenstände. Das war wie meine Waschmaschine. Übrigens, wir haben ganz viele Sklaven zu Hause, wisst ihr? Uns geht es so gut. Wir haben Waschmaschine, Spülmaschine. Wie heißen die anderen Geräte, alles, was wir haben? Keine Ahnung. Wir haben so viele Sklaven zu Hause. Wir sind wie Könige. Und wir jammern. Uns geht es so schlecht in Sachsen-Anhalt. Klammer zu, ich möchte nicht politisch werden, sonst Wut. Ich habe es abgegeben, Judith. Ich habe das alles abgegeben. Okay, also, wir waren Sklaven. Israeliten waren Sklaven. Und die sind auf den Weg gegangen, die haben Gott gefolgt, die haben dem Ruf Gottes gefolgt, komm, ich möchte euch befreien. Ich möchte euch befreien. Und sie sind ausgebrochen, sie durften, wie auch immer, sind durch das Rote Meer erstmal und waren in der Wüste. Und in der Wüste geschahen viele Dinge an ihnen und es haben sich viele Dinge manifestiert. Schlechte Dinge. Sie waren auf dem Weg. Sie wurden von Gott bereits gerettet. Aber sie waren auf dem Weg, wirklich innerlich gerettet zu werden. Innerlich. Und es hat 40 Jahre gedauert. Oder? Es waren 40 Jahre in der Wüste. Ich weiß nicht, wie lange du Christ bist. Ich will nicht zählen, wie lange ich schon Christ bin. Okay, 40 nicht ganz. Aber es sind immer noch manchmal Lügen in mir, Sachen in mir. Wo Gott sagt, Micha, mit dem stimme ich nicht überein. Das musst du ablegen. Wir sind auf dem Weg. So waren sie auf dem Weg in das Neue. Und Gott hat sich einen neuen Anführer ausgesucht, der fähig war, der schon erneuert war, mehr erneuert als das ganze Volk. Und das war Josua. Josua war wirklich viel mehr erneuert innerlich. Wisst ihr warum? Wisst ihr, warum er erneuert war? Mehr als die anderen, weil er gehockt hat da im Zelt. Er war im Zelt der Begegnung. Er hat sich reingeschlichen. Als Mose dort seine Sessions mit Gott hatte, da war ein cooles Klavier. Ah, wir haben ein neues Klavier. Wem ist aufgefallen? Wir haben ein neues Klavier. Halleluja. Danke, Jesus. Das ist so cool, ja. Gab es das schon damals im Zelt, sowas? Nee, gab es andere Instrumente, oder? Ah, keine Ahnung. Jedenfalls. Und der Josua, der war viel in der Gegenwart Gottes. Was wir tun, versteht ihr? Das ist eine Parallele zu uns. Da hat sich der Gegenwart Gottes aus, es hat zugehört, was spricht Mose, was spricht Gott? Und er war mehr erneuert, er war der Anführer. Und er sollte das ganze Volk in das neue, verheißene Land mit reinführen, in das neue Leben, weil sie das alte Leben hinter sich gelassen hatten. So wie wir. Sie haben das hinter sich gelassen. So, und jetzt spricht Gott zu Josua, wie er sich selber zu führen hat und wie er das Volk zu führen hat. Und wir können das nachlesen, Josua 1,7. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach all dem Wort Gottes zu handeln, das ich meinen Knechten und dir geboten hatte. Wir können hier mit rein, Petrus, Paulus und so weiter. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was da drin geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Das ist so ein krasser Text. Wie oft steht hier Erfolg oder zum Ziel gelangen und komplett alles und wo immer du gehst, wirst du Erfolg haben. Das ist wirklich so 100%. Das ist so American Dream, oder? So richtig so, buff. Ja, also immer Erfolg haben und so weiter und so fort. Das ist eine Anweisung von Gott selber an Josua, worauf er zu achten hat, damit er sich selber in das Neue reinführt, aber auch das ganze Volk, für das er verantwortlich war. Und das ist eine Aufforderung für uns, in dem Neuen, das neue Leben zu gestalten. Wenn wir neu geboren sind, wenn wir zu Christus gehören und das Alte gestorben ist und versucht immer noch zu mucken und vielleicht ein bisschen lebendig zu werden, wenn wir in der Phase sind, verwandelt und verändert zu werden, aus Kindern, die gekitten worden sind, neue Menschen zu werden, da ist der Schlüssel hier auch schon vergraben, dass wir das Wort Gottes in unseren Mund nehmen dieses Buch soll nicht von deinem Mund weichen. Es geht nicht nur um Lesen. Es geht darum, dass wir das Wort Gottes in unserem Mund haben und dass wir es bekennen, wer wir sind und was er für uns gemacht hat. Wisst ihr, deshalb ist es so die Zeit nach dem Lobpreis so wichtig, weil wir in diese Phase hineingehen, wo wir proklamieren, was Gott uns aufs Herz legt. Und ich weiß nicht, wie es dir ergeht in der Zeit, aber ich finde die sehr stark. Und ich erlebe da ganz viel Befreiung und Freisetzung und Heilung. Weil genau das ist in dem Moment, was wir tun und was uns manchmal zu Hause so schwer fällt. Genau das ist so angegriffen, dass wir zwar vielleicht Bibel lesen, aber wir sollten es bekennen, damit etwas Neues aufbricht, damit wir das Neue pflegen und das erweitert wird. Das Neue, was Gott uns gegeben hat. Und wisst ihr, wenn ich so diese Passage von Josua lese, soll nicht zur Linken, zur Rechten abweichen, er soll wirklich das Wort Gottes im Mund halten, Tag und Nacht darüber nachsinnen und sicher auch dadurch geführt werden, sicher dadurch auch Eingebung bekommen und so weiter und so fort. Das klingt so ein bisschen wie Nachfolge Christi. Das klingt so ein bisschen, hey, ich folge jemand nach. Ich folge eine Stimme nach. Ich folge jemand nach. Und wisst ihr, am Ende der Zeit kommt es nicht darauf an, dass wir uns Christen nennen, sondern am Ende der Zeit oder in der Zeit kommt es darauf an, ob wir Nachfolger Christi sind. Christen, das ist eine Bezeichnung, die die Nicht-Christen für Christen angewendet hatten. Das erste Mal wurde das in Antiochia erwähnt. Das waren Juden oder fremde Leute, die wussten, ah, das sind da hinten, das sind die Christen, weil sie mit Christus gelebt haben. Die wurden so benannt. Ja? Wir können andere Leute auch benennen, nach dem Verhalten. Okay? Ich sage kein Wort. Okay, also, aber in der Summe, vom Inhalt her, von dem, was wir werden sollten, von dem, was wir sind, sind wir nicht Christen. Lass mich das so sagen. Wir sind Nachfolger Christi. Wir haben einen Auftrag, jemand zu folgen. Wir haben Auftrag, jemand zu folgen. Tag ein, Tag aus. Sonst macht es keinen Spaß. Sonst bleibst du einfach nur stehen. Und es wird langweilig. Und du merkst, die Lasten der Vergangenheit überrollen dich. Und Jesus ist ziemlich krass an der Stelle. Er fordert uns heraus, er spricht Worte, wo die Menschen sich radikal für ihn entscheiden sollen. Jesus ist radikal. Jesus ist radikal. Übrigens, Klammer auf, Ben Fitzgerald, ein Pastor aus einer Gemeinde in Süddeutschland, hat etwas erzählt, ich war bei einer Konferenz dort, er hat diverse Gemeinden in Amerika besucht, die wirklich stark am Wachsen sind. Und sein Statement war, er meinte, die Gemeinden, die jetzt am stärksten in Amerika wachsen, sind die, die wirklich radikal sind. Die Sachen mit Namen nennen. Da strömen die Leute. Da strömen die jungen Leute. Weil sie sagen, das ist falsch. Die verurteilen die Leute nicht, aber die sagen, was richtig ist. Klammer zu. Wieso sage ich das? Genau, weil Jesus radikal war. Und er kam zu den Leuten und sagte, komm, folge mir nach. Und es ist krass, was danach geschah. Bei vielen, jedenfalls bei den Aposteln, die haben alles liegen und stehen lassen und sind ihm gefolgt. Eine war verheiratet, da hat seine Frau schon besucht, da hat dort gelebt. Aber viele haben wirklich alles liegen und stehen lassen und sind ihm gefolgt und sind ihm die ganze Zeit gefolgt, die 3 Jahre, wo er da gelebt hat. Und dann haben sie eine kleine Dead-Pause. Die haben sich verloren gefühlt. Die wussten nicht, was passiert. Warum? Weil sie nicht nur Christen waren. Sie waren nicht nur Christen, sondern sie sind jemandem gefolgt. Deshalb kam dieser Moment, wo sie wussten, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir einen christlichen Shop aufmachen oder ein christliches Café oder all das? Ist nicht falsch. Sie waren in sich verloren und deprimiert, weil die Person, der sie gefolgt haben, nicht mehr da war. Und dann kam der Heilige Geist und da begann der zweite Teil. Puff, es geht weiter. Gemeinde wurde geboren, aber sie sind jemand gefolgt. Wem folgst du? Oder wem folge ich? Wem folge ich? Und was bedeutet so die Nachfolge Christi? Wie kann man das so ein paar Sätzen definieren? Das heißt zum Beispiel, Jesus lieben und ihm vertrauen, und zwar täglich. Und das klingt so allgemein, einfach, aber es ist sehr schwer, jeden Tag Jesus zu lieben und ihm wirklich zu vertrauen in all den Herausforderungen, in all den Widrigkeiten, in all den Katastrophen des Alltags, ihn trotzdem zu lieben und ihm zu vertrauen, dass er der Anfänger und Vollender ist. Sein Wort ernst nehmen, haben wir schon gehabt, oder haben wir die ganze Zeit. Sein Wort richtig ernst nehmen. Ich sage das fast jedes Mal, aber ich finde es so cool, die Toilettenzeiten auf der Arbeit sind genial. Okay? Für mich. Ihr wisst warum, ne? Also, das ist so genial, weil da geht alles durch meinen Kopf, so boah, so ein ICE, so. Und dann komme ich zu und sage, Jesus, komm. Und ihm ist egal, wo ich bin. Ne? Es ist, und da kommt das Wort wieder und all das, was ich vielleicht früh gelesen hatte. Ja? Und ich nehme es ernst, weil ich weiß, in meiner Arbeit, da wo ich arbeite, ich brauche Jesus wirklich, wirklich, wirklich. Ich weiß nicht, was du arbeitest, welchen Herausforderungen du ausgesetzt bist, ob du ein Arzt oder ein Lehrer oder einfach zu Hause Mama bist. Wir brauchen ihn, wir brauchen seine Hilfe. Ja, da, wo wir hingestellt worden sind, sind wir Diener Christi. Ich sehe das so jedenfalls. Ich arbeite nicht in der Gemeinde, ich arbeite in einer Firma, ich bin trotzdem Diener Christi. Ich diene dort ihm und den Menschen und ich will das Beste. Ich will nur das Beste. Das Beste für Gott und für die Firma, wo ich arbeite. Deshalb ist es wichtig, sein Wort ernst nehmen. Dritter Punkt, sich selbst nicht zum Mittelpunkt machen. Ich liebe dieses Lied Mittelpunkt. Haben wir letzte Woche gesungen, ne? Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich will dir nah sein, ich will dir folgen. Und wie geht es da weiter? Ich will dir nah sein, ich will dir folgen. Ich will mein Leben in dir verlieren. Oh, krass. Singst du das wirklich? Meinst du das so? Also sich selbst nicht zum Mittelpunkt machen, sondern wirklich das abgeben. Das, was wir heute hatten, im Lobpreis auch. Ich lege alles nieder. Ich gebe mich hin. Ich gebe mich hin. Und das jeden Tag. Wir folgen Jesus jeden Tag. Ich meine, die Jünger, die waren jeden Tag dem Jesus ausgesetzt. Und er war, wisst ihr, es ist so, vielleicht hast du einen Geschäftsführer und er fordert viel von dir. Der sollte es ja auch, deshalb wird er auch so bezahlt. Jesus hat viel gefordert. Da lachen einige Geschäftsführer gerade. Ich werde kaputt. Aber Jesus war, er hat, wir können so ein schönes christliches Leben haben. Jesus hat gefordert. Er hat viel gefordert. Ganz viel gefordert. Gehorsam. Vertrauen. Er hat seine Linie gehabt. Und er hat die Jünger auf seine Linie gebracht. Immer wieder. Er hat sie beschimpft. Er hat gesagt, geh Teufel von mir, du. Er hat sie zurechtgewiesen. Er war laut. Er hat sie angebrüllt manchmal. Er hat eine Peitsche gehabt in einem Moment. Es ist nicht immer so easy, oder? Wir sehen Jesus so. Und er ist auch lieber in Person. Aber ich frage dich, wem folgst du nach? Oder wem folge ich nach? Vierter Punkt, auch durch schwierige Wege mit Jesus gehen. Sachen, die du nicht verstehst. Sachen, die du nicht begreifst. Warum wird er geheilt und nicht ich oder so? Ja, verstehe ich nicht. Und trotzdem bleibt ein Mysterium. Ein etwas, was ich meinem Herzen trage und trotzdem vertraue, trotzdem danke, trotzdem liebe. Und ich stelle nicht die Frage, warum er mich nicht heilen will, weil er es bereits am Kreuz gemacht hat. Er hat es bereits am Kreuz gemacht. Es ist nicht die Frage, ob er das nicht will. Diese Frage kriegt keinen Raum in meinem Kopf, weil er will. Aber aus irgendeinem Grund ist es noch nicht. Und das ist Mysterien, das sind Sachen, die ich nicht erklären kann. Aber ich beherzige das. Und ich gehe trotzdem weiter mit Jesus. Jünger Christi bzw. Nachfolger sein, heißt es Veränderung zulassen. Und Veränderung zulassen ist nicht einfach in unserem Leben. Und die Jünger mussten Veränderung zulassen damals. Jesus war kein super toller Chef. Er war ein guter Chef. Der beste Chef. Aber er war nicht immer nice. Und sie mussten sich den Veränderungen stellen. Wem folgst du nach? Weil der Punkt ist folgender. Wisst ihr was? Jesus hat immer recht. Und wenn eine Veränderung dich alles kostet, meinetwegen, oder du dich dagegen wehrst, oder du das nicht willst, es ist trotzdem besser für dich, Jesus zu folgen, weil er etwas Besseres hat für dich, als du denkst, dass du jetzt hast. Deshalb ist Veränderung so gut. Die Frage ist bloß, wem folgst du da? Ist das deine Idee? Willst du das so? Oder ist Jesus sagt, komm, wir gehen in die Richtung. Aber ich will dahin, nein, wir gehen in die Richtung. Du gehst bitte in die Richtung mit mir, weil ich dich lieb habe. Nachfolger Christi heißt es zu allerletzt, Menschen lieben. Menschen lieben. Menschen lieben ist nicht einfach. Okay, das ist ein krasser Job. Das ist nicht einfach, nicht easy, ne? Nein, nee, das ist gar nicht so einfach, Menschen zu lieben. Und trotzdem, wenn man das ergreift und wenn man merkt, dass zu diesem, ja, ich will, also irgendwie, ich will nicht, aber ich will, wenn man merkt, dass dann diese Kraft Gottes kommt auf dieses, okay, das ist unglaublich, was mit einem passiert. Ich erlebe das. Möglicherweise liegt das an mir, dass manche Leute mich nicht mögen, ich weiß es nicht. Ich lasse es stehen, ich bin so frei und spreche das einfach, okay. Aber es gibt manchmal Leute und dann aber trotzdem zu sagen und sich auch anders zu verhalten und sagen, Jesus, okay, du magst den Typen, du hast ihn da geschaffen. Ja, und dann passieren Dinge. Es war krass, ich habe eine Auseinandersetzung am Telefon gehabt in meiner Firma und wir haben uns angebrüllt. Es ging um eine Sache und wir haben es gar nicht verstanden. Und ich dachte das. Und ich habe gebetet und ich sage, Jesus, vergib mir. Wisst ihr was? Der Typ hat bei mir angerufen und sich entschuldigt. Okay, war schneller als ich. Oh, das tat weh. Sag, ey, das war mein Job. Ich wollte mich bei dir entschuldigen, nicht du bei mir. Menschen lieben, okay. Ja. Jesus lieben und vertrauen. Sein Wort ernst nehmen. Das ist nur ein paar Punkte. Sich selbst nicht zum Mittelpunkt machen. Ich glaube, das ist eine größte Herausforderung für uns. Echt, weil wir in dieser Zeit leben, du kannst alles haben. Und du kannst alles werden, fast. Du kannst so vieles sein. Und du, ich, mir, iPad, iPhone, all dieses I und ich und mir, YouTube, wie auch immer. Ja, also, das ist verrückt, ne? Also, die Welt ist so crazy und da kriegst du noch Kinder. 3 Söhne. Ich habe ein paar Fragen an euch zum Ende des Gottes, wie das. Und die musst du erziehen, aber sie selber erstmal. Also ich bin Nachfolger Christi. Ja? Also ich muss Jesus folgen, oder? Damit die Kinder ihm folgen. Ich muss erstmal das vorleben. Ne? Ich muss erstmal mich unter meine Knie kriegen und sagen, nein, Micha, du bist nicht der Wichtigste, auch wenn du so groß bist und so toll und sonst wie. Du bist nicht der Wichtigste. Du bist nicht der Wichtigste. Jesus ist, dem ich folge. Ich folge ihm. Okay, soweit, so gut. Lass uns jetzt nochmal 2 Bibelstellen vorlesen, die das ein bisschen verdeutlichen und ein bisschen reinnehmen in das, was die Bibel meint. Was es heißt, Jesus zu folgen? Jesus sagt es selber. Matthäus 16, 25. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Egal wie gut Menschen manchmal versichert sind und egal wie gut sie positioniert sind und sicher und ja, wir können alles verlieren in einem Augenblick, alles verlieren. Ich kenne Leute, habe so viele Gespräche geführt, manchmal, die sind, da ist was passiert und die sind vollkommen zerstört. Wer aber sein Leben verliert, und zwar jeden Tag, meinetwillen, der wird es finden. Der wird es finden. So, ich will mein Leben nicht verlieren. Oder retten, eher so. Und es ist auch anstrengend, eigenes Leben zu retten. Es ist anstrengend, sich selber irgendwie zu retten und machen und tun, sondern es ist viel besser, Jesus zu folgen. Auch wenn es einen Preis kostet, immer noch. Und ihm gehorsam sein. Und Leute manchmal auf Glauben ansprechen, wo ich denke, die werden vielleicht denken, ich bin Chaka. Oder sie bei Menschen entschuldigen. Das kostet einen Preis. Aber wenn ich das im positiven Sinne verliere, gewinne ich Leben. Nächste Bibelstelle. Wo war ich denn hier? Jesus erzählt ein Gleichnis. Und er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das ist krass. Er spricht über sich selber, aber er spricht auch über jeden von uns. Über Bereiche in unserem Leben, Dinge, die wir vor Gott niederlegen. Wisst ihr, was ich spüre? Was ich wirklich spüre, wenn ich das wirklich mache und das alles vor Gott niederlege, ich spüre so eine Gegenwart Gottes. Es gibt gewisse Gegenwart, es gibt Gegenwart der Gottes, im Plural. Die kannst du erleben, wenn du Jesus anbetest. Die kannst du erleben, wenn du in eine Gemeinde gehst, die ist voll im Lobpreis und erlebst, da sagst du, wow, was für eine coole Atmosphäre. Wow, liegt das an den Lichtern? Es gibt so verschiedene, aber es gibt Gegenwart Gottes, die erlebst du nur, wenn dich das was kostet. Wenn du einen Preis bezahlst. Und das ist eine Dimension der Gegenwart Gottes, die du sonst nicht erleben kannst. Du kannst es nicht erleben. Es ist eine intime Gegenwart Gottes, ein Kuss, eine Umarmung von Gott, wenn du Sachen loslässt. Ohne Lobpreisband ist nicht notwendig. Denn das, was du tust, ist Lobpreis. Das, was du in dem Moment tust, du betest ihn an. Ohne, dass du Band hast, du betest, du singst. Du singst dein Leben hernieder vor seine Füße. Judith, kommst du schon nach vorne? Ein letztes Gleichnis. Okay? Wir sind gut in der Zeit oder wie auch immer. Seid ihr noch da? Okay, seid ihr noch am Leben, am Atmen? Ist gut. Das letzte Zeugnis, Zeugnis, was rede ich vom Zeugnis? Gleichnis wollte ich sagen. Kennt ihr? Von den 10 Jungfrauen mit den Ölkrügen. Kennt ihr das? Ja, 10 Jungfrauen mit Ölkrügen. Und die wurden aufgefordert. Sie sollen sich aufmachen, dem Bräutigam entgegen. Und es gab 5 Kluge und 5 Dumme oder Törichte. Oder das Gegenteil von klug, keine Ahnung. Die 5 hatten Ölkrüge mit Öl. Und die 5 anderen nicht. Und sie sind losgelaufen. Und der Bräutigam kam und die 5, die nichts hatten, die mussten wieder zurück, weil sie kein Licht hatten, weil sie das Öl nicht hatten. Und die haben verpasst, den Bräutigam zu sehen. Die haben verpasst, dabei zu sein. Er erkannte sie nicht mehr. Die Frage ist an dich, hast du Öl dabei? Und wisst ihr, Öl entsteht unter Kraft. Da wird etwas zusammengepresst. Da sind Umstände, da sind Dinge, die entstehen, Energien, die freigesetzt werden durch Druck. Und diesen Druck kannten die Jünger sehr gut, weil sie folgten ihm. Und sie haben das Öl dabei gehabt, mehr als genug. Aber die Frage heute, an diesem Tag, im Jahr 2026 mittlerweile, ist, wem folge ich? Habe ich das Öl dabei, weil ich ihm folge, weil ich mich ihm aussetze, weil ich alles niederlege, weil ich diese wunderbare Gegenwart Gottes erlebe, die ich nur in dem Moment erleben kann? Habe ich das Öl? Ja, unser altes Leben ist gestorben mit Christus. Wir haben etwas Neues begonnen. Aber das heißt nicht, dass wir fertig sind, sondern wir folgen ihm. Und er formt, er gestaltet unser Leben, er macht es wunderschön. Es kostet einen Preis. Es kostet mich meine Entscheidung, dass ich mich richtig entscheide. Es kostet mich, dass ich nicht das mache, was ich will. Aber das ist Anbetung, weil er besser weiß, weil er mich führt und leitet. Jesus, wir sind hier und wir danken dir, dass du immer noch auf uns wartest. Du wartest auf uns. Da, wo wir auf eigene Wege gehen, so wie Jünger. Jünger begaben sich oft auf eigene Wege, weil sie noch nicht so verändert worden sind. Sie waren oft noch in den alten Identitäten, in alten, die dachten, die müssen kämpfen, die müssen sich verteidigen, die müssen das und jenes machen, rechnen und tun. Die müssen schaffen. Statt wie Maria sich zu den Füßen zu legen, schaffen in der Küche. Und viele waren diesen Sachen ausgesetzt und wir lesen die Geschichten und wir finden uns wieder. Wir finden uns wieder. Auch wie du manchmal die Jünger zurechtgewiesen hast, finden wir uns wieder. Auch wenn du manchmal sie abgewiesen hast oder beschimpft hast, wir finden uns da wieder. Und das ist gut, weil es heißt, wir folgen dir. Wenn wir deine Stimme hören, wir folgen dir. Jesus, wir danken dir, dass du uns neu dich offenbarst und uns zeigst, wie du bist, wie stark du bist, wie machtvoll du bist, wie gut du bist. Dass du unser Leben neu aufkrempelst, egal wie alt wir sind, wie lange oder gerade weil wir so lange mit dir gehen. Gerade weil wir so lange mit dir sind, dass du uns neu ergreifst, dass du uns neu dazu bringst, zum Kreuz bringst. Bring uns neu zum Kreuz, dass wir das sehen, was dort geschah. Und dass wir sagen, Herr, wir wollen das erneut. Wir wollen das immer und immer, sodass du zunimmst und dass wir abnehmen. Jesus, ich danke dir für deine Einladung und deine Liebe und deine Leidenschaft und dein Feuer.